Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Donnerstag mit Gerwald Herter. Guten Morgen. Neue Sanktionen gegen Russland. Auch sie werden heute Thema des EU-Gipfels sein. Wir fragen unseren Korrespondenten in Moskau, was von den ersten russischen Reaktionen auf die Ankündigungen zu halten ist. Möglich wären EU-Strafmaßnahmen auch gegenüber der Türkei. Allerdings ist es noch längst nicht ausgemacht. Präsident Erdogan facht den Erdgasstreit wieder an. Wir berichten über Gründe und Hintergründe. Außerdem Griechenland und die Flüchtlingscamps. Welche Ziele die Regierung in Athen verfolgt? Das sind jetzt unsere Themen in Europa heute. So emotional, so angefasst wirkte Bundeskanzlerin Angela Merkel selten. Vor etwa 6 Wochen, Anfang September, sprach sie von einem versuchten Giftmord am russischen Oppositionellen Alexei Nawalny. Er sollte zum Schweigen gebracht werden, sagte Merkel. Und sie richtete sich in ihrer kurzen Erklärung auch direkt an Moskau.
Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann. Das Schicksal Alexei Nawalnys hat weltweite Aufmerksamkeit erlangt. Die Welt wird auf Antworten warten.
Die russische Führung aber versuchte, den Spieß umzudrehen, verlangte Informationen, zum Beispiel zum Befund eines deutschen Labors, wonach Nawalny mit dem Kampfstoff Novichok vergiftet wurde. Auf echte Antworten wartet die Welt noch immer. Die EU wartet nicht mehr und hat neue Sanktionen gegenüber Russland auf den Weg gebracht. Offenbar richten sie sich gegen 6 Personen und ein Forschungsinstitut. Russland hat bereits reagiert und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Tilko Gries in Moskau, wie lassen sich die Äußerungen des russischen Außenministers Sergei Lavrov einordnen? Bewegt er sich rhetorisch im Rahmen des Üblichen oder hat er diesen Rahmen bereits verlassen?
Sergei Lavrov, der russische Außenminister, hat die Ebene, auf der er in den vergangenen Jahren operiert hat, im Verhältnis zu Deutschland, in der Tat, er ist schärfer geworden, er ist deutlich schärfer geworden. Gestern hat er ein langes Interview, gestern veröffentlicht worden. Er hat es gegeben staatlichen und staatsnahen Medien. Da hat er sehr deutlich, wie Russland sieht, nicht rechtfertigen müsse, dass er wenig guten Menschenverstand, wenig Rationalität in der Politik Deutschlands und der Europäischen Union sehe. Wirtschaftsbeziehungen halte er für möglich nach wie vor. Das müssten die Ökonomen und die Unternehmen entscheiden. Für Russland jedenfalls stellte er fest, dass es unter Russlands Würde sei, sich zu erniedrigen.
Der Umfang der Strafmaßnahmen ist offenbar überschaubar. 6 Personen, eine Institution. Allerdings soll es da auch um Personen gehen aus dem direkten Umfeld von Präsident Putin. Diese Information ist noch nicht bestätigt, aber offenbar steht der Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB auf der Liste. Außerdem Jewgeni Prigoschin, auch ein Vertrauter von Putin. Wie bewertet man mutmaßlich das Ausmaß der Sanktionen in Moskau?
Vielleicht kann man es vergleichen mit dem, was geschehen ist nach der Vergiftung des früheren Doppelagenten Sergei Skripal in Selbstbestimmung vor 2,5 Jahren. Seine Tochter Julia Skripal, Diplomaten ausgewiesen worden, Dutzende Diplomaten von der einen Seite, aber dann auch europäischen Ländern. Das ist jetzt noch einmal anders. Zwar ist die absolute Zahl derer, die es wohl betrifft, wenn es denn sich dann heute bestätigt, geringer und kleiner in der Tat. Aber Diplomaten auszuweisen ist zwar ein Schachzug sozusagen im internationalen Miteinander, aber es tut nicht besonders weh. Jetzt ist es ein wenig anders. Jetzt stehen in der Tat wohl Personen im Mittelpunkt, die zur Führung, zur politischen Führung, zur innenpolitischen Führung Russlands gehören, aber auch zur geheimdienstlichen Führung. Alexander Bortnikow, den Sie ansprachen, der Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB. Das ist eine riesige Organisation, eine sehr, sehr mächtige Organisation. Und wir alle wissen, dass der amtierende Präsident Russlands auch aus dem FSB stammt. Es ist die Nachfolgeorganisation des KGB. In Rede steht auch das staatliche Forschungsinstitut für organische Chemie und Technologie, gelegen hier in Moskau an der bekannten Chaussee der Enthusiasten. Das ist ein großes Forschungsinstitut, das seit Jahren schon in Verbindung gebracht wird, auch durch Aussagen von Menschen, die dort gearbeitet haben in der Vergangenheit, in Verbindung gebracht wird mit der Entwicklung von Novichok, die ja zurückgeht auf Jahre in der Sowjetunion. Dieses Institut ist vor einigen Wochen, Ende August, schon als Reaktion auf die Vergiftung Alexei Nawalnys von den Vereinigten Staaten unter Sanktionen gestellt worden. Und insofern, wenn sich das bestätigt, zöge die Europäische Union heute nach.
Herr Worf hat ja auch von Gegenreaktionen gesprochen. Andererseits ist da zum Beispiel noch diese Erdgaspipeline Nord Stream 2, die fertig gebaut werden soll. Weiß man und beherzigt man im Kreml bei allem Ärger über die Sanktionen, dass eine allzu harte Gegenreaktion auch große Risiken birgt?
Es wird versucht, eine Trennung zu machen. Übrigens jetzt nicht erst seit heute oder gestern, sondern im Prinzip in den vergangenen Jahren war das immer auch schon so. Das ist ja nicht das erste Sanktionspaket, das aus westlicher Richtung gegen Russland kommt. Schon jetzt stehen Dutzende, es ist eine dreistellige Zahl tatsächlich, von Personen und von Institutionen, Unternehmen unter verschiedenen Arten von Sanktionen. Das war die Folge der Krim-Annexion und des Beginns des Krieges in der Ostukraine oder auch des Abschusses von MH17. Das sind lange Listen, sowohl von den USA als auch von der Europäischen Union. Von russischer Seite ist stets versucht worden, die Wirtschaft herauszunehmen, wirtschaftliche Kontakte nach wie vor zu ermöglichen und den der Win-Win-Situation des gemeinsamen Geschäfts auf verschiedenen Ebenen keine Steine in den Weg zu rollen. Die etliche Konzernchefs, zum Beispiel deutscher Konzerne, sind nach wie vor einmal im Jahr zu Gast, ganz oben beim Präsidenten der Russischen Föderation. Wenn man politische Kontakte tatsächlich abbrechen würde, dann wäre tatsächlich ein scharfer Schritt, ein scharfer Schnitt. Ich bin sehr unsicher, ob das wirklich geschieht. Tatsächlich aber muss man sagen, der Dialog, der vielbeschworene der vergangenen Jahre zwischen Deutschland und Russland, zwischen der Europäischen Union und Russland, war doch weitgehend inhaltsleer. In all den wesentlichen Konflikten Syrien, Libyen, Ukraine ist man nicht einen Schritt vorangekommen.
Einschätzungen und Informationen des Deutschlandfunk-Korrespondenten Tilko Gries in Moskau. Vielen Dank dafür und die schlechte Leitungsqualität bitten wir zu entschuldigen. Anfang der Woche hat die türkische Führung das Erkundungsschiff Oruç Reis wieder ins östliche Mittelmeer entsandt, um dort nach Erdgasvorkommen zu suchen. Präsident Erdogan setzte gestern noch einen drauf und kündigte an, ein Bohrschiff hinterherzuschicken, das dann von Schiffen der türkischen Kriegsmarine geschützt werden soll. Die kurze Phase der Entspannung im Erdgasstreit zwischen der Türkei und Griechenland ist also schon wieder dahin. Der EU-Ratsvorsitzende, Bundesaußenminister Maas, zeigte sich enttäuscht. Er hat diese Woche Griechenland und Zypern besucht, verzichtete nach der türkischen Ankündigung aber auf Gespräche in Ankara. Die griechische Regierung fühlt sich hier ebenso im Recht wie die türkische. Und zumindest aus türkischer Sicht geht es um viel mehr als Erdgas. Nicht zuletzt geht es um ein Thema, bei dem Präsident Erdogan immer noch auf eine breite Unterstützung in der Bevölkerung setzen kann. Unsere Korrespondentin Karin Sens mit wichtigen Hintergründen zur türkischen Sicht der Dinge.
Cem Gürdeniz sitzt in einem Istanbuler Ausflugslokal hoch über dem Bosporus. Von hier oben sieht es so aus, als würden sich die riesigen Handelsschiffe aus aller Welt in Zeitlupe ihren Weg durch die weltberühmte Meerenge bahnen. Der ehemalige türkische Admiral interessiert sich wenig für den Ausblick. Für ihn hat das Geschehen auf dem Wasser mit Blick auf mögliche EU-Sanktionen eine Bedeutung.
Ich bin mir sicher, die türkische Regierung wird nicht zurückstecken. Ich erwarte EU-Sanktionen. Aber das hat keinen Einfluss auf den Gesamtkurs der Türkei. Natürlich wird die Türkei nach dem Prinzip handeln, wie du mir, so ich dir. Zum Beispiel, wenn sie türkischen Handelsschiffen nicht mehr erlauben, europäische Häfen anzulaufen. Dann bin ich mir sicher, wird die Türkei entsprechend reagieren, was die Nutzung von türkischen Meerengen angeht, vor allem durch griechische und zyprische Tanker. Especially for Greek
and Cypriot tankers. Cem Gürdeniz ist der Vater von Mavi Vatan, der blauen Heimat, wie er seinen Plan schon vor 14 Jahren nennt. Sein Ziel ist, die Türkei soll Seemacht werden. Damals interessiert sich keiner dafür, heute umso mehr. Er hat Karten mitgebracht, die zeigen, welche Seegebiete die Türkei beansprucht. Sie ragen weit in die rein, die Griechenland für sich reklamiert.
Es geht hier um reine Verteidigung gegen den Druck der EU und der Vereinigten Staaten auf die Türkei, sie sozusagen in Anatolien einzusperren.
Tatsächlich, wenn man das Seerechtsabkommen von 1982 so wie Griechenland auslegt, steht der Türkei nur ein verhältnismäßig schmaler Streifen an außerordentlicher Wirtschaftszone zu, in der sie Bodenschätze wie Erdgas ausbeuten darf. Denn auch Inseln können solche ausschließlichen Wirtschaftszonen von 200 Meilen, das sind knapp 400 Kilometer, beanspruchen. Aber nur, wenn sich diese Zone nicht mit der eines anderen Landes überschneidet. Einfach in der Mitte treffen reicht nicht unbedingt aus, sagt Nele Matzlück. Sie ist Seerechtsexpertin und lehrt an der Universität Kiel. Eine faire Lösung könnte anders aussehen.
Die eben vielleicht mit der Mittellinie beginnt und dann aber Faktoren berücksichtigt, die davon abweichen. Das können schon bestehende Öl- oder Gasausbeutungen sein. Das kann aber eben die Länge der Küstenlinie sein, die Frage, ob kleine Inseln des anderen Staates irgendwie einen verzerrenden Effekt haben und schlussendlich auch eine grundsätzlich betrachtete Verhältnismäßigkeit.
Sie sieht hier einen Punkt für die Türkei. Cem Gürdeniz, der ehemalige Admiral, kann sich Angela Merkel sehr gut als Vermittlerin in dem Konflikt vorstellen.
Madame Merkel ist eine sehr sober, sehr
Frau Merkel ist sehr nüchtern, klar, aufgeschlossen, objektiv und rational. Und ich bin sicher, sie kann Griechenland auch das Castellorizo-Thema erklären und ihnen den ganzen Seerechtskomplex rund um die Inselketten beibringen. Das sollte endlich seine Fantasiewelt verlassen.
Da klingt schon durch, was auch die Seerechtsexpertin ahnt. Es geht beim Mittelmeerstreit nicht nur um Erdgas.
Es geht um hier auch geostrategische Erwägungen. Es geht um eine Machtpolitik.
Für Erdogan gibt es noch einen entscheidenden innenpolitischen Effekt. Die sonst so gespaltene Türkei steht fast geschlossen hinter ihm. Allein deshalb wird er das Thema wohl noch eine Weile weiter am Köcheln halten. Cem Gürdeniz nennt sich selbst Kemalist. Es stört ihn aber auch nicht, dass Erdogan sich seines Plans bedient. Für ihn zählt vor allem eines.
Every nation's time comes. And I think the Turkish time has come to become a maritime state.
Für jede Nation kommt mal ihre Zeit. Und ich denke, jetzt ist die Zeit der Türkei gekommen, eine Seemacht zu werden.
Informationen von Karin Senz aus Istanbul. Unter deutschlandfunk.de finden Sie auch einen 18-minütigen Hintergrund zum Streit um das Erdgas und um die Seegrenze, also wichtige weitere Informationen. Vor mehr als einem Monat ging das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos in Flammen auf. Etwa 12.000 Menschen verloren mindestens zum zweiten Mal in ihrem Leben alles. Auch wenn das oft nur ein Zelt und ein paar Habseligkeiten waren. Mit Unterstützung der EU und verschiedener Hilfsorganisationen hat die griechische Regierung ein neues Camp aufgebaut, das in dieser Woche zum zweiten Mal von heftigen Regenfällen überflutet wurde. Nicht der einzige Mangel. Es fehlt dort an vielem, zum Beispiel an Privatsphäre oder an genügend Waschgelegenheiten. Trotzdem will die griechische Regierung zwei andere Camps schließen. Rodotea Seralido berichtet aus Athen über die Begründung dafür und den Protest dagegen.
Im städtischen Flüchtlingscamp von Karatepe auf Lesbos. Trotz des starken Regens warten einige Kinder auf den Schulbus. Sie tragen farbenfrohe Regenmäntel, lachen und spielen. Hier ist Platz für etwa 1300 Geflüchtete, vor allem schutzbedürftige Familien. Seit der Gründung des Lagers im Jahr 2015 wird es vom UN-Flüchtlingshilfswerk geleitet. Einer der Bewohner ist der 18-jährige Bismila aus Afghanistan. Wir haben hier ein Café, eine Teestube, verschiedene Freizeitaktivitäten. Alle sind sehr nett zu uns. Ich lebe hier mit meiner Mutter. Wir haben einen eigenen Wohncontainer. Jeder von uns hat ein eigenes Bett. Es ist ein guter Platz für uns. Wir fühlen uns sicher. Trotzdem will die konservative griechische Regierung das städtische Familiencamp schließen. Auch ein weiteres Vorzeigecamp, Das ausschließlich von ehrenamtlichen Helfern betriebene Pikpak-Camp in der Nähe des Flughafens der Insel soll dicht gemacht werden. Die Geflüchteten sollen ins staatliche Lager gebracht werden, erst ins provisorische Flüchtlingslager, das nun vorübergehend das abgebrannte Camp Moria ersetzt und bis Mitte 2021 in ein neues, geschlossenes Camp, das die Regierung bis dahin bauen will. Der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis sagte dazu am Dienstag im griechischen Parlament: Wir können und wollen nicht mehrere Unterkünfte parallel aufrechterhalten. Wir haben uns auch gegenüber der lokalen Bevölkerung verpflichtet, nur noch ein Camp auf jeder Insel zu behalten. Ein Lager ist viel einfacher zu verwalten. Es ist besser für eine effiziente medizinische Versorgung, für die Essensversorgung, für die Sicherheit im Lager. Argumente, die aber im Fall der zwei Vorzeigecamps, die Mitarakis auf Lesbos schließen will, ins Leere laufen, findet Effi Latsouli vom Pikpa-Team. Im Pikpa leben behinderte Menschen, Menschen mit psychischen Problemen, alleinerziehende Mütter mit Neugeborenen und Personen, die Überlebende von Folter sind. Im neuen provisorischen Camp erwarten sie keine menschenwürdigen Bedingungen. Es gibt nicht genug Wasser. Die Leute dort waschen sich im Meer. Nun hat der starke Regen die Zelte erneut überflutet, ganz zu schweigen von der hohen Gefahr, sich dort mit dem Coronavirus anzustecken. Latsouli, die für ihr Engagement im Pikpa-Camp 2016 mit dem Nansen-Flüchtlingspreis der Vereinten Nationen ausgezeichnet wurde, hofft, dass Mitarakis einen Rückzieher macht und das selbstverwaltete Camp doch noch gerettet wird. Auch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen zeigt sich besorgt. Die Organisation unterstützt zwar die griechische Regierung beim Ausbau der nötigen Infrastruktur des provisorischen Lagers. Dieses könne aber die anderen Camps auf keinen Fall ersetzen, sagt UNHCR Sprecherin Stella Nanu. Diese Unterkünfte geben seit Jahren Hunderten Menschen die Möglichkeit, unter humanen und würdigen Bedingungen zu leben. Sie füllen eine wichtige Lücke in der Versorgung, gerade der besonders verletzlichen Geflüchteten. Solange es keine andere zufriedenstellende Versorgung der Flüchtlinge auf Lesbos gibt, müssen sie deshalb aufrechterhalten bleiben. Anders sieht es Evstratios Kitelis, der konservative Bürgermeister von Mytilini, der Hauptstadt der Insel. Er wurde 2019 mit dem Versprechen gewählt, überhaupt keine Lager mehr auf Lesbos zu dulden. Der Bürgermeister sieht es schon als Kompromiss, ein Lager auf seiner Insel zu erlauben. Alle anderen Flüchtlingsunterkünfte müssten so schnell wie möglich schließen, sagte er vor kurzem und pflichtete somit seinem Parteikollegen Mitarakis bei. Bedenken darüber, dass dies auch das städtische Vorzeigecamp von Karatepe treffen würde, scheint der konservative Bürgermeister nicht zu haben. Er hat es ohnehin von seinem Vorgänger übernommen.
Informationen von Rodothea Seralidou aus Griechenland. Und das war Europa heute mit Gerwald Herter. Danke fürs Zuhören. Schönen Tag noch mit dem Deutschlandfunk.